Ja, wunderbar. Merci vielmals für diese tolle Worship-Band. Ich bin froh, wir hören sie dann später noch einmal. Jetzt möchte ich aber gleich den Thomas führen, bitte. Genau. Ich würde noch gerne gerade für dich beten. Lieber Heiland, ich danke dir. Ist der Thomas heute hier bei uns als Gastredner? Du kannst ihn jetzt einfach wirklich segnen. Du kannst ihm die richtigen Worte ins Maul legen, dass er zu uns reden kann. Dass wir auch alle hier etwas mitnehmen können. Und ja, du ihn jetzt einfach wirklich gerade segnen für den Gottesdienst. Amen.
Amen. Vielen Dank, Loris. Ja, guten Morgen miteinander. Das ist etwas, wo ich wieder ganz besonders genieße und schätze heute Morgen, dass man merkt, ihr seid eine Familiengemeinde. Das ist super. Das ist genial. Und es ist so. Ihr seid dadurch ganz speziell gesegnet. Ist es nicht toll, wenn so junge Leute wie jetzt der Loris, wenn er dasteht und hilft und mitgestaltet, den Gottesdienst mitgestaltet und so in seiner Art Gott dient? Ich würde sagen, auch er und das Anbetungsteam hat auch einen Applaus verdient, oder? Geben wir den, hä? Ja, ich möchte weiterfahren mit ein paar Gedanken aus der Bibel und ich habe ja das Thema gesetzt, Hoffnung, mein Anker. Und da, ich führe es nicht lange aus, aber ich mache schnell einen Sprung zum Hiob im Alten Testament und Hiob ging da wirklich erlebte keine einfache Zeit und da hatte er auch seine Kollegen, Freunde um sich. Und die besuchten ihn und die wollten dem Hiob auch helfen, sein Leben, ich sag's mal so, sein Leben, sein Weg mit Gott aufzugleisen. Aus ihrer Sicht schien da wirklich etwas schiefgelaufen zu sein beim Hiob. Auf jeden Fall war da ein Freund und der erklärt in dieser Situation oder er macht die Aussage, dass dort, wo ein Mensch ohne Gott lebt, dass da Hoffnungslosigkeit sei. Und ich habe mir so Gedanken darüber gemacht und dann betrachte ich mit meinem inneren Auge auch immer so die Gesellschaft, mich selber, das, wo mich herum lebt, also die Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und so fort. Und dann meinte ich, das ist ja so wahr, was diese sagt, diese einfache Aussage. Wer ohne Gott lebt, lebt hoffnungslos. Das sagt er so genau im Hiob 8, Vers 13 und 14. Dort sagt er, genau so geht es dem, der Gott vergisst. Wer ihm die Treue bricht, hat keine Hoffnung mehr. Worauf er sich stützt, das zerbricht und seine Sicherheit zerreißt wie ein Spinnennetz. Also derjenige, der Gott vergisst, wer Gott die Treue bricht, hat keine Hoffnung mehr. Also anders ausgedrückt, oder ich denke, diese Gedanken bauen sich darauf auf, jemand, der ohne Gott lebt oder eben Gott die Treue bricht, der ist am weitesten weg von Gott. Der andere, der Gott beginnt zu suchen, der mit Gott beginnt zu leben, eine Beziehung zu Gott hat, der lebt hoffnungsvoll, der hat eine Hoffnung. Also die hoffnungsvollsten Menschen sind Menschen, die in einer Beziehung mit Gott leben, die Gott kennen, die wissen, die verstehen, was Gott sagt, was Gott lebt, was Gott anordnet. Und das andere ist natürlich eben klar, die hoffnungslosesten Menschen sind die Menschen, die Gott noch nicht kennen oder die gar nicht wissen, dass es einen lebendigen Gott gibt oder die von Gott trennt sind oder die vielleicht Gott kennengelernt haben, aber aus irgendwelchen Gründen ihre Hoffnung wieder liegen lassen. Und ich meine, schlussendlich was ich, was wir, was unsere Gesellschaft, ja, ich sage auch ganz bewusst, was unsere Kirche braucht, ist eine tiefe, eine lebendige, eine kraftvolle Infusion von Hoffnung. Im Zweiten Weltkrieg, da habe ich so eine Geschichte gelesen aus dem Zweiten Weltkrieg, als die Boote von der Marine, die amerikanische Marine, als die Boote zurückkamen nach Virginia, gab es dort im Hafen, als die Boote reinkamen, gab es einen Unfall. Eines der Boote sank und sofort gingen die Rettungsleute los, also die Taucher anscheinend, die gingen runter und dann hörten sie ein Klopfen von innen, von einem Matrosen, der in der Morsersprache an die Wand klopfte und fragte oder sagte, gibt es da noch Hoffnung? Verständlicherweise in seiner Situation. Aber Leute, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Gibt es da noch Hoffnung? Unter Umständen fragt sich jemand heute Morgen hier in seiner Situation, in seinen Umständen. Aber ganz bestimmt, ich kenne Menschen draußen und begegne immer wieder Menschen, wo sich fragen, gibt es da noch Hoffnung? Und ich denke, diese Frage, diese Frage oder der Sache, gibt es da Hoffnung? Der Frage müssen wir nachgehen. Wir müssen Hoffnung definieren. Wir müssen wissen, was die Bibel sagt oder Bibel meint oder versteht, Hoffnung zu haben. Oder eben wie meine Überschrift heißt, in Hoffnung verankert zu sein. Und wir müssen es ganz klar vor Augen haben, damit wir es erleben und erfahren können. Zuerst möchte ich kurz sagen, wo ich immer wieder eine große Verwechslung oder ein Irrtum feststelle, was Hoffnung nicht ist. Und ich denke grundsätzlich, wo das immer ist, aber Imitationen sind immer das Gefährlichste. Und so ist es auch im Glaubensleben. Dort, wo wir annehmen, etwas sei das und es ist es nicht, da können wir wirklich auf schwachen Boden bauen. Da bauen wir auf schwachen Boden. Da bauen wir auf etwas, wo nicht hält. Es hält nur die echte Hoffnung. Eine Imitation ist, dass viele Menschen eigentlich mit Optimismus und Wunschdenken denken, sie leben in der Hoffnung. Ich sage es mal so, echte Hoffnung ist göttlich. Optimismus, Wunschdenken ist psychologisch. Wenn wir es von der Quelle her anschauen, ist Optimismus, fängt eigentlich im Denken, in den Gedanken von Menschen an. Und je nachdem, wie das Denken des Menschen geprägt ist oder nicht geprägt ist, macht das optimistisch sein mehr oder weniger Sinn. Aber echte Hoffnung fängt immer, immer. Echte Hoffnung fängt bei Gott an. Echte Hoffnung ergreifen wir und nehmen wir auf und leben wir aus der Beziehung mit Gott. Wir holen es von Gott. Es hat also eine ganz andere Quelle, eine ganz andere Grundlage. Optimismus sagt oft, oh, es ist nicht so schlimm. Oder Optimismus, Wunschdenken verdrängt auch oft so gern die Realität. Wir meinen mit positiv sein, mit optimistisch sein, wir dürfen die Realität nicht beim Namen nennen. Gerade auch das, wo manchmal schwierig abläuft im Leben. Wir meinen, weg damit und schon wieder einfach positiv sprechen. Echte Hoffnung baut nicht auf das. Echte Hoffnung täuscht niemand etwas vor. Echte Hoffnung verleugnet die Realität nicht. Echte Hoffnung sagt, es ist schlimm. Dort fängt die echte Hoffnung an, indem dass ich sage, es ist schlimm. Es kann sogar sehr schlimm sein. Und da muss ich wahrscheinlich nicht allzu lange ausholen, aber wir alle können nachvollziehen, haben es eventuell schon erlebt, dass in unserem Leben ganz schwierige Dinge passieren können. Es ist schlimm, wenn ich in einem Haufen von Schulden stecke und selber nicht weiß, wie ich da rauskommen könnte. Es ist schlimm, wenn der Arzt mir diagnostiziert, medizinisch gesehen, kann ich Ihnen nicht mehr helfen. Es ist schlimm, wenn Eltern oder Verwandte vor einem Trümmerhaufen stehen, wo Häuser zusammengebrochen sind in einem Erdbeben und sie wissen genau, unsere Kinder liegen da unten. Es ist schlimm, wenn der Mann oder die Frau sagt, ich will aus dieser Ehe, ich will aus unserer Ehe aussteigen. Ich gehe jetzt. Das sind schlimme Dinge. Es ist schlimm, wenn du nächtelang wach liegst und du suchst nach deinen körperlichen, psychischen Kräften und du kannst einfach nicht mehr tanken. Das ist schlimm. Aber, und das ist das Schöne, und das ist etwas, wo nur von Gott kommen kann. Wenn da Gott reinkommen kann und du aber sagen kannst, Gott, ich vertraue trotzdem auf dich. Ich gehe trotzdem mit dir weiter. Oder vielleicht ist dein Anfang erst so, dass du sagst, Gott, wenn es dich gibt, komm du da hinein. Das ist Hoffnung. Das ist die richtige Quelle anzapfen. Also Hoffnung ist Hoffnung in die Realität von Gott. Hoffnung ist Hoffnung in die Möglichkeiten von Gott. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Also die Hoffnung aus der Bibel, die ist so, so viel anders als das, wo bei unserem Denken oder bei unseren Gefühlen einfach beim Menschsein alleine beginnt. Hoffnung aus der Bibel ist viel, viel tiefer und geht in eine ganz andere Dimension hinein. Es ist nicht Wunschdenken. Die Bibel sagt uns, dass biblische Hoffnung etwas ganz Bestimmtes ist. Also es ist bestimmtes Wissen. Bestimmtes Wissen, dass ich oder dass du sehen wirst oder haben wirst, was du hoffst. Das ist so gewaltig. Es ist ein Wissen, eine Sicherheit, dass das, was du hoffst, wir kommen dann auch dazu, auf was wir hoffen, aber auf das, was du hoffst, dass das sicher eintrifft, dass du es haben wirst. Leute, das ist eine großartige Hoffnung. Die Bibel erklärt das in Hebräer 11, im Vers 1 so. Sie sagt dort, und dort sehen wir, dass jetzt Glaube und Hoffnung zusammenkommt. Dort sagt die Bibel, Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen. Also der Glaube rechnet, dass sich etwas erfüllt. Und was soll's, worauf man hofft, dass sich etwas erfüllt, worauf er hofft, das ist noch hinter dem Berg, man sieht es noch nicht, aber er hofft auf etwas dort hinten. Und Glaube ist, dass sich das erfüllt. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also das, was er hofft, ist noch eine Sache der Unsichtbarkeit. Es ist noch nicht fassbar, es ist noch nicht wahrnehmbar mit seinen Sinnen. Aber im Glauben dorthin drauf zuzugehen, auf diese Hoffnung hinzugehen, ist ein Wissen, dass das so werden wird. Also Glaube und Hoffnung gehen Hand in Hand. Jetzt anders ausgedrückt, Hoffnung gemäß diesem Vers, Hoffnung ist das Ziel. Das ist das, was hinter dem Berg ist, das, was ich noch nicht sehe, die Hoffnung. Und in anderen Worten könnte man auch sagen, das ist die Vision, das ist die Sicht, wo ich habe, dorthin schaue ich. Und Glaube macht diese Hoffnung zur Realität. Also jetzt marschiere ich im Glauben auf dieses Ziel zu und erlebe dabei, indem dass ich im Glauben vorwärts gehe, ich erlebe dabei, wie das zur Realität wird. Wie diese Hoffnung zur Realität wird. Ein Beispiel aus meinem Auto. Ich habe in meinem Auto eine Klimaanlage. Und diese Klimaanlage hat auch ein Thermostat. Und jetzt ich brauche es vor allem dann im Sommer, wenn es so 30 oder über 30 Grad draußen ist und ich im Auto sitze, oder? Und dann wird es noch heißer durch den Einfluss der Scheiben. Und dann denke ich so im Auto, jetzt möchte ich etwa 18 Grad. Das ist so meine Sicht, oder? Aber ich erlebe es überhaupt nicht. Es ist im Moment gar nicht mein Empfinden. Aber ich wünsche mir so 18 Grad. Dann stelle ich den Thermostat ein, also die Hoffnung, den Thermostat. Ich lege fest, was sein muss in dieser Situation. Und dann passiert etwas. Dann beginnt die Klimaanlage, sie beginnt zu arbeiten und schafft sich langsam dahin, bis die 18 Grad da sind. Und irgendwo so nach einer Viertelstunde erlebe ich und sehe ich, dass 18 Grad real geworden ist. Jetzt nicht, ich predige da nicht Wunschdenken. Das ist nur das Prinzip, damit wir das Prinzip erkennen, wie es mit der Hoffnung funktioniert. Schau, die Bibel ist ja voller Verheißungen und mit Verheißungen meinen wir das, was Gott uns verspricht, was Gott uns sagt durch sein Wort, wie er uns helfen will, was er uns schenken will, wie er unsere Leben gestalten will und. Also die Bibel hat etwa, sag man, ich habe es noch nie versucht zu zählen, aber man spricht da so von 7000 Verheißungen. Also das sind Worte, das sind Gedanken, die Gott sagt. Und jetzt sagt die Bibel, das ist unsere Hoffnung. Diese Gedanken von Gott sind unsere Hoffnung. Und ich sage dir, das deckt jede Lebenssituation ab. Ich kann dir sagen, in der Bibel steht, entdeckst du etwas, wo dir in deiner Lebenssituation jetzt hilft. Also es ist Hoffnung da. Und jetzt sagt zum Beispiel die Bibel, wie will ich in den Himmel, wie will ich an eine Hoffnung in den Himmel haben? Leute, ich sage euch, wenn da nicht etwas im Herzen drin lebt, wenn da nicht ein Anker gesetzt ist in Bezug auf den Himmel, was Gott darüber sagt, nur schon mal das Erste, dass der Himmel Realität ist, wenn dieser Anker gesetzt ist, du wirst nicht im Glauben daraufhin leben können und die Erfahrung machen können, dass Himmel Realität wird in deinem Leben. Und du wirst diesen Tag nicht erleben, wo du den Himmel wirklich sehen wirst, so wie Gott das verspricht. Also, jetzt als Beispiel, wenn die Bibel sagt, wenn Jesus sagt im Johannes 14, Vers 2, er macht da uns Hoffnung, das ist eine Verheißung, er setzt einen Punkt in Bezug auf den Himmel und sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Leute, solche Gedanken beginnen in meinem Herzen, in meinem Alltag zu leben. Darum kann ich, das ist mein innerer Thermostat, den habe ich eingestellt in Bezug auf Himmel, mit solchen Versen. Und jetzt in meinem Alltag laufe ich im Glauben diesem Ziel entgegen. Und ich sehe, die Bibel sagt ja, dass wir darum bitten sollen, dass schon Himmel auf Erden, dass wir Himmel schon hier erleben. Ich erlebe Himmel schon jetzt im Glauben. Aber ich habe diese tiefe Sicherheit, dass der Tag kommt, wo ich den Himmel 1:1 erleben werde. Aber ich kann das nur Ich kann das nur, wenn der Thermostat richtig gestellt ist. Ich kann das nur, wenn die Hoffnung gesetzt ist. Wenn ich genau weiß, was hat da Gott hinter dem Berg für eine Hoffnung für mich bereit. Ich kann es nur so. Nur so lebt mein Glaube. Jetzt könnte ich habe da auch 5 Beispiele aufgeschrieben, aber ich merke, wenn ich die so richtig durchgehe, das geht ein bisschen zu lang. Ich nehme noch ein anderes. Das Gleiche könnten wir sagen in Bezug auf die Wiederkunft Jesus. Jesus hat gesagt, so, das haben die Engel gesagt, aber sie haben es von Jesus gesagt, als Jesus in den Himmel auffuhr und die Jünger da waren, da haben die Engel gesagt, so, genau gleich wird Jesus wiederkommen. Hey Leute, das ist meine Hoffnung. Ich will sehen, dass Jesus so kommt, wie er gegangen ist. Und ich werde es sehen. Und darum klinke ich mich im Glauben auf diesen Weg ein und schaue auf diese Hoffnung. Schaut, vielleicht plagen dich heute Morgen, plagt dich Schuld, plagt dich Scham, plagt dich einfach, weil Dinge total falsch gelaufen sind. Vielleicht letzte Woche, vielleicht vor langer Zeit. Die Bibel nennt gewisse Dinge auch ganz klar, dass das Sünde ist, wo passiert ist. Und darum haben wir oft auch Schuldgefühle. Und jetzt schau, ich möchte, dass du heute Morgen ohne diese Schuldgefühle diesen Raum verlässt. Und dazu sagt Jesus viele Dinge. Aber zum Beispiel eine Sache sagt Jesus in Epheser 1,7. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, damit ist einfach das Sterben Jesus am Kreuz gemeint, was er für uns Menschen getan hat, sind wir erlöst und sind unsere Sünden vergeben. Also dadurch, dass Jesus am Kreuz für die ganze Menschheit gestorben ist, und da ist jedes von uns heute Morgen eingeschlossen, dadurch sind wir erlöst und frei von unserer Sünde. Das ist jetzt ein Versprechen, das Jesus dir heute Morgen macht. Und wenn du keinen Frieden im Herzen hast, dann darfst du diese Hoffnung, da macht dir Jesus Hoffnung und sagt, das ist so. Das ist nicht wenn und aber, das ist so, dir ist vergeben. Deine Schuld habe ich getragen, ich habe bezahlt. Du hast nichts zu bezahlen, es ist nichts übrig für dich. Das sagt jetzt Jesus, das ist jetzt deine Hoffnung. Und an dieser Hoffnung, wo Jesus hier jetzt macht, ist das Schöne dran, dass du nicht noch 2-3 Jahre darauf warten musst, sondern diese Hoffnung darfst du heute Morgen, im jetzigen Moment, wenn du das willst, du darfst das im Glauben, jetzt kommt wieder der Glaube, jetzt kommt die Klimaanlage. Wenn du das willst, stell den Thermostat und sag in deinem Herzen, dass das, wo du jetzt gehört hast, dieser Vers, dass du möchtest, dass Jesus dir jetzt vergibt. Ich will diese Vergebung, ich brauche diese Vergebung. Stell diesen Thermostat und jetzt ergreif's. Die Klimaanlage arbeitet schon und jetzt ergreif's. Jetzt wird sichtbar, wenn du ergreifst und sagst, Herr Jesus, bitte vergib mir, ich brauche Vergebung in meinem Leben. Dann passiert's gerade jetzt. Und du hast eine du merkst es, wenn es passiert, und du hast eine ganz neue Sicht. Es beginnt eine ganz neue Sicht. Du ziehst diese Hoffnung jetzt ein und erlebst sie in deinem Leben. Schaut, wenn die Bibel sagt, dass Gott den ganzen Menschen heilt, das ist auch so ein Hoffnungspfeiler oder so ein Vers, den ich in meinem Hoffnungsrucksack mittrage. Die Bibel sagt, dass Gott den ganzen Menschen heilt, heil gemacht hat. Ich nehme da nur kurz Sequenzen heraus, aber einige kennen dieses Kapitel 53 von Jesaja. Und dort kommt es einfach toll zum Ausdruck. Und im Vers 4 und 5, ich nehme Sequenzen raus, dort sagt das Wort Gottes, er trug unsere Krankheit. Da ist jetzt wieder die Rede von Jesus, wo am Kreuz gestorben ist. Und lud auf sich unsere Schmerzen. Er hat also all unsere Schmerzen, all unser auch inneres Leid und so fort, Verletzungen und alles, er hat alles auf sich genommen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das wäre jetzt wieder die Hoffnung, die du jetzt im Moment vielleicht in deinem Leben noch gar nicht siehst, die für dich hinter dem Berg ist. Du hast vielleicht gesundheitliche Probleme, in welcher Form auch immer. Du hast gesundheitliche Probleme. Oder das, wo ich vorhin angesprochen habe, dass du Jesus vielleicht noch gar nicht kennst, noch nicht in der Beziehung mit Gott bist. Das ist eigentlich die Kernkrankheit. Also das ist mit, in erster Linie mit eingeschlossen, da in diesem Punkt. Und jetzt geht es einfach darum, Jesus will dich heil machen. Jesus spricht dir Heil zu. Das ist die Hoffnung. Der Thermostat, der innere Thermostat muss gesetzt sein. Du musst den oder andere solche Verse, Gedanken, die Gott über dein Heil sagt, du musst es wissen. Du musst diese Hoffnung setzen. Und dann im Glauben darauf hinleben. Ich gehe heute so durchs Leben, dass ich, ob es mir jetzt mehr oder weniger gut geht, körperlich oder gesundheitlich, sage ich jetzt mal, ich gehe davon aus, Gott ist immer dran an der inneren Heilung, an der körperlichen Heilung von meinem Leben. Schaut, das ist in mir drin. Und jetzt im Glauben das vor Augen halten und das Leben im Alltag. Du musst nicht rumspringen und irgendwie etwas erzählen, wo nicht ist. Du musst nicht sagen, ich bin gesund, wenn du merkst, die Dinge sind noch nicht gesund. Aber Hoffnung ist voll mit diesem Gedanken. Hoffnung lebt in diese Richtung. Schaut, wo, als konkretes Beispiel, das ist jetzt viele Jahre her, 21 Jahre her, kam unser erster Sohn auf die Welt und 4 Wochen danach hat man festgestellt, also das Ganze wäre eine lange Geschichte, aber ich versuche es wirklich gut zu machen, nach 4 Wochen hat man festgestellt, dass er einen sehr bösartigen Tumor hinter dem Herzen hat. So irgendwie von einem Knäuel hat man gesprochen. Der war da. Das ist schlimm. Fürs Umfeld, für Eltern, das könnt ihr ja gut nachvollziehen, das ist nicht einfach. Jetzt aber solche Verse wie der, meine Frau und ich, wir in aller Schwachheit, wo wir drin waren, aber wir wussten solche Dinge, dass Gott alle Dinge möglich sind. Wir wussten, dass Gott solche Zusagen macht in der Bibel. Und jetzt haben wir begonnen, im Glauben zu handeln. Das war manchmal in aller Schwachheit, in allem Zweifeln und allem drin. Aber trotzdem haben wir begonnen, im Glauben in diese Richtung zu laufen. Was hat das für uns geheißen? Die Bibel sagt über Heilung. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du krank bist, geh zu den Ältesten. Damit ist die Leiterschaft gemeint. Geh zu ihnen und lass für dich beten. Haben wir gemacht. Wir haben auch gewusst von der Bibel her, das war ein Glaubensakt, darum haben wir es umgesetzt. Wir wussten auch, dass es immer gut ist, wenn man mit den Mitchristen, mit den Mitgläubigen für eine Sache betet. Das haben wir gemacht, wir haben einen Glaubensschritt gemacht. Wir waren dazu mal in Deutschland und so wie unsere Vergangenheit ausgesehen hat, hatten wir Freunde in England, in der Schweiz, so an ein paar Orten. Wir haben dort, wo wir Möglichkeiten hatten, haben wir informiert und gesagt, bitte betet für uns. Ich weiß es nicht mehr genau, aber nach einigen Monaten, meine Frau wüsste da wahrscheinlich genauer Bescheid, aber nach einigen Monaten, der Tumor war weg. Gott hat in dieser Situation Gnade geschenkt. Wir hatten Hoffnung. Wir glaubten an das, dass Gott alles möglich ist. Wir hatten Hoffnung in das, was Gott sagt, dass Gott Heil macht. Dass Gott heilt auch körperliche Dinge, auch psychische Dinge, was es immer ist in unserem Leben. Schaut, und jetzt sagt die Bibel, jetzt kann man ja irgendwie, je nachdem, wo man persönlich drinnen ist und so, denken, ja, okay, und aber was ich jetzt sagen möchte ist, die Bibel sagt, dass die Hoffnung in Gott, die ist absolut sicher. Hebräer 6, Vers 19 sagt, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Im Zusammenhang sieht man, dass da auch wieder Jesus gemeint ist. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Ich weiß, das kann jetzt unter Umständen so einfach aus dem Kontext herausgenommen so ein bisschen kompliziert anhören. Aber was wir mal mitnehmen wollen, sind diese ersten Gedanken, diese Hoffnung. Also unser Jesus, und in Jesus ist ja das ganze Wort, Jesus ist auch das Wort. Also jeder Satz, der in der Bibel ist, das ist auch Jesus, das ist Leben von Jesus. Und diese Hoffnung ist ein sicherer und fester Anker. Das ist nichts Schwankendes. Das ist nicht, ja, vielleicht könnte das so sein mit dem Himmel. Ja, vielleicht ist es Zufall und vielleicht ist es Gott, der mich heilt. Das ist nicht das. Es ist die Sicherheit. Gott sagt das und ich kann mich im Glauben auf das zu bewegen und werde sehen, wie das zur Realität wird. Also sie ist fest und sicher. Und jetzt der zweite, das ist im Zusammenhang, aber dann sagt hier das Wort, dass ein fester Anker ist. Und jetzt vermutlich hat ja dieser Text der Paulus geschrieben. Und der Paulus hatte auch ein bisschen Schiffserfahrung. Nicht nur die schönen Seiten, nicht auf dem Sonnendeck eines riesen Traumschiffes. Das war eine andere Art von Schiff und er hat Schiffbruch erlebt. Und er konnte sich gut vorstellen, wie wichtig das ein guter Anker für ein Schiff ist. Sie haben es ja auch erlebt, dass dieser Anker ihnen dann schlussendlich noch, natürlich war es Gott, aber von der praktischen Seite her, auch dieser Anker ihnen schlussendlich auch mitgeholfen hat. Ein Anker, ganz einfach gesagt, ein Anker ist für ein Schiff wichtig bezüglich, dass es nicht wegdriftet, nicht wegtreibt. Ihr habt das alle, vielleicht nicht alle, aber einige auch schon erlebt, oder? In den Ferien am Meer ist mir das schon so gegangen, oder? Ruhiges Meer, sehr ruhig. Man nimmt die Luftmatratze, geht raus, schaut zurück, man sieht seinen Schatz dort auf dem Liegestuhl unter dem Sonnenschirm und man fixiert diesen orangen Sonnenschirm mit der Frau drauf und denkt, ah, da will ich dann auch wieder raus, oder? Und dann, nur 10 Minuten später, man genießt die Sonne, 10 Minuten später will man wieder so rausschauen und man sieht die Frau nicht. Man sieht den Sonnenschirm nicht. Und einfach, weil du feststellst, du bist 50, 100 Meter weiter unten. Du treibst weg. Und dafür ist ein Anker wichtig. Und schau, und die andere Sache ist, wir brauchen auch Stabilität im Sturm. Der Anker ist auch ganz wichtig, damit ein Schiff im Sturm, wenn es nur schon im Hafen ist, dass es festgehalten werden kann und dass es nicht zu intensiv ins Schaukeln kommt. Schaut, und so wie ein Schiff ein Anker braucht, braucht unser Leben ein Anker. Wie schnell treiben wir von irgendetwas weg in Bezug mit der Beziehung mit Gott zum Beispiel? Wie schnell treiben wir weg? Und ich sage euch, es ist nicht unbedingt dann, wenn du schwierige Zeiten durchlebst. Wegtreiben tun wir manchmal, wenn wir Gefühl haben, es läuft alles gut. Wenn wir vielleicht unbewusst alles selber im Griff haben. Dann treibt manchmal unser Leben in Gewässer rein, wo nicht gut ist für unser Leben. Wie schnell treiben wir weg in einer Beziehung? Wie schnell ist es passiert, dass ich von meiner Frau wegtreibe? Wie schnell ist es passiert, dass du von deinem Mann wegtreibst? Wie schnell ist es passiert, dass du dich in finanzielle Probleme reintreiben lässt? Und. Leute, wir brauchen einen Anker. Unser Leben braucht einen Anker. Und jetzt für die paar Themen, die ich jetzt angesprochen habe, die Bibel hat eine Antwort darauf. Es gibt Hoffnung. Es gibt Gedanken von Gott, wie du damit umgehen kannst. Fixiere darauf. Und eben die andere Sache ist die Stabilität, die der Anker gibt. Gerade auch, das passiert manchmal, es ist einfach das Leben, aber manchmal leben wir eigentlich so, als wären unsere Finanzen die Hoffnung. Manchmal leben wir so, als wäre unser Arzt die Hoffnung. Ich bin froh, dass ich zu einem Arzt gehen kann. Aber das habe ich auch gelernt, nicht wegen dem Arzt, es ist nicht falsch mit dem Arzt. Aber ich kann nicht auf den Arzt oder die Medizin meine Hoffnung setzen. Leute, das zerbricht im Nu. Und so können wir jedes Thema durchgehen. Die Hoffnung, wie wir es jetzt ja auch schon angesprochen und gemerkt haben, die Hoffnung ist eine Person. Die Hoffnung ist Jesus Christus. Schaut, und das bringt jetzt dieser Text mit dem auch hervor. Es sagt, der uns mit dem Innersten, oder war die Rede vom Anker, und der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Ja, das ist jetzt wieder eine Geschichte. Aber wer sich im Alten Testament ein bisschen auskennt, weiß, dass es da zeitweise auch einen Tempel gegeben hat. Und in diesem Tempel hat es so einen Raum gegeben, den hat man das Allerheiligste genannt. Und dort kam die Gegenwart von Gott rein. Dort war Gott gegenwärtig. Und der hohe Priester war die Person, es lief, ich kann das nicht mehr erklären, aber das lief anders ab im Alten Testament. Auf jeden Fall, dieser hohe Priester ging über durch Opfer und so fort, konnte er in dieses Allerheiligste, also in die Gegenwart von Gott hineingehen und stellvertretend auch für das Volk Israel zum Beispiel Sühne tun, also für Vergebung und so fort bei Gott einstehen. Und das ist das Bild jetzt auf Jesus Christus. Jesus ist jetzt für uns der hohe Priester. Und jetzt sagt die Bibel hier, da macht der Schreiber einen Vergleich mit diesem alten Bild vom Alten Testament. Und der Schreiber sagt, jetzt in Jesus Christus, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, hast du jetzt Zugang in die Gegenwart von Gott. Und das heißt nicht, dass du irgendwie in einen bestimmten Raum gehen musst oder dass du das nur heute Morgen hier erleben kannst. Das kannst du überall. Das kannst du auf dem Parkplatz, das kannst du im Wald draußen. Einfach deine Beziehung macht es aus, dass du jetzt Zugang zu Gott, dem Vater, hast. Also hinter den Vorhang. Im Alten Testament, im Tempel, war das dieses Heiligtum hinter einem Vorhang. Oder das war noch vorher. Aber okay. Verstehen wir? Jesus bringt dich in diese Beziehung, in diese Gegenwart von Gott. Und dann sagt die Bibel, von dort her kommt dir die Hilfe. Das Wort Gottes sagt, wo wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, dort in der Gegenwart Gottes, bekommen wir zur rechten Zeit die Hilfe, die wir brauchen für unser Leben, für deinen Alltag. Für alle Dinge, für die du unterwegs bist. Leute, das ist einfach eine großartige Sache. Jesus, die Person Jesus, durch Jesus haben wir Beziehung mit dem Vater und so kommen wir zu einem ganzen Reichtum hinzu, so kommen wir zum ganzen Schatz der Hoffnung hinzu. Dieser Schatz, wofür jede Lebenssituation etwas bereit hat, wo zu jeder Lebenssituation etwas zu sagen hat. Und auf dieses Wort, auf diese Gedanken von Gott für dich, für deine Umstände. Setz darauf und laufe in deinem Alltag Schritt für Schritt auf diese Hoffnung zu und erlebe, wie sie Realität wird in deinem Leben. Vielleicht ist deine Hoffnung in diesem Moment stark angegriffen. Es ist einfach ein täglicher Job des Teufels, dass er durch die Reihen geht, so wie die Bibel sagt, wie ein brüllender Löwe, und er versucht, deine Hoffnung, die du gesetzt hast, zu zerstören. Er möchte das kaputt machen. Und du hast vielleicht keine Hoffnung mehr für eine Beziehung. Du hast vielleicht keine Hoffnung mehr für deine finanziellen Umstände. Vielleicht hast du keine Hoffnung, dir ist die Hoffnung gestohlen worden bezüglich Vergebung. Welches Gebiet auch immer. Gott hat heute Morgen für dich ein Wort. Wenn du jetzt in diesem Gottesdienst noch nicht erlebt hast, nimm dir in nächster Zeit Zeit und durchforsche die Bibel, bis du ein Wort von Gott hast für deine Umstände, für deine Situation. Ein Wort, worin du dich verankern kannst, damit du deine Rettung zur rechten Zeit erfahren darfst. Also Jesus gibt dir heute Morgen Hoffnung. Und mit dem Vers schließe ich euch ab. Der ist einfach super zum Mitnehmen, wenn man schwierige Umstände, ganz schwierige Umstände durchläuft. Da sagt der Prophet Jesaja, Kapitel 43, Vers 2 bis 3, musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der heilige Gott Israel, bin bei dir. Amen. Ich möchte mit uns noch beten. Wollen wir aufstehen zusammen und das miteinander tun? Geht innerlich mit. Vater im Himmel, ich danke dir für alle Menschen in unserem Land, wo wir drin wohnen dürfen. Danke für jedes Einzelne heute Morgen hier. Auch heute Morgen hat es auch in unserer Mitte Menschen, die Hoffnungslosigkeit empfinden, die mit Hoffnungslosigkeit kämpfen, wegen einer Beziehung, wegen einem Job, wegen der Zukunft, wegen Sorgen, wegen Gesundheit, wegen Einsamkeit. Vater, und ich bitte dich, dass du das wiederherstellst, dass du sie ganz neu ziehst heute Morgen mit einem Wort, mit einem Gedanken, wo sie sich daran festhalten können und wo sie deine Hilfe erfahren dürfen. Vater, ich bin dir auch so dankbar, dass du das Problem der Sünde, der Schuld, dass du es gelöst hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Und so bitte ich dich für dasjenige, das Vergebung braucht heute Morgen von dir. Ich bitte dir, dass du das einfach großzügig austeilst und dass es erfahren darf, Herr, wie du großzügig und schnell im Vergeben bist. Ich danke dir für deine große Güte. Ich bitte dich jetzt auch, dass jedes sein Wort, wenn es noch nicht gefunden ist, dass jedes sein Wort in den kommenden Tagen finden darf. Ein Wort von dir, ein Wort, das Anker wird für die Situation, für die Umstände dieses Menschen. Ich preise dich, dass du großzügig austeilst und so segne ich jedes Einzelnen im Namen Christus. Amen. Amen.